Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
Welle WBT 95.4.
Willkommen zur Welle WBT, der vermutlich heißesten Radiosendung Münsters. Es ist Juli, es ist Sommer, es ist heiß und ich bin heiser. Und irgendwo zwischen Schweißperlen und Spielplan finden wir Zeit fürs Medienforum Münster. Am Mikrofon ich, Florian Bender.
Und ich bin Laura Ritter. Die Seen und Freibäder sind voll. Aber wer Wasser will, das haben wir auch am Hafen. Und für die Abkühlung auch eine gut laufende Lüftung.
Und während andere noch überlegen, ob sie heute überhaupt irgendetwas tun, sagen wir, wir legen schon mal den Soundtrack für die neue Spielzeit auf, nämlich den Blues.
Work-Blues-Balance ist unser Motto der Spielzeit 26-27. Und in der letzten Welle im Juni haben wir schon über alle Premieren einmal gesprochen. Nachzuhören in unserer Mediathek auf www.wolfgang-borchardt-theater.de.
Und bevor die Ferien richtig anklopfen, machen wir hier die Tür nur einen Spalt auf, damit der Herbst schon mal durchgucken kann.
Und der guckt ziemlich entschlossen. Die druckfrischen Spielpläne und Leporellos für September, Oktober sind schon da. Im Haus wird gerade gefaltet, sortiert und so getan, als wäre das alles noch Büroarbeit. Dabei ist es in Wahrheit schon Vorfreude in Papierform.
Und wer dieses Jahr nicht nur sehen, sondern mittendrin sein will, es gibt noch Premieren-Abos und auch Dreier- oder Siebener-Wahl-Abos. Damit kann man echt eine Menge sparen. Informieren könnt ihr euch an unserer Theaterkasse.
Und jetzt steigen wir ein in unsere Sommerwelle mit einem Stück, mit dem wir die Verstärker so richtig aufdrehen, nämlich Blues Brothers.
Die Proben laufen auf Hochtouren und ehrlich, der Blues ist nicht mehr nur auf der Probebühne, der tönt schon durchs ganze Haus.
Und dazu haben wir heute die richtigen Leute im Haus, direkt aus dem Epizentrum unseres Saisonstarts.
Bei uns sind heute die Regisseurin unserer großen Eröffnungspremiere Blues Brothers, Tanja Weidner.
Oder Wacky Willow, die verrückte Weide.
Und die musikalische Leitung, die dafür sorgt, dass es nicht nur gespielt wird, sondern auch richtig klingt, Jürgen Knautz.
Natürlich Mighty George.
Herzlich willkommen euch beiden. Schön,
hallo,
dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Heute wird es groovig bei uns im Studio, beziehungsweise der Groove ist bei uns zu Gast. Denn unsere Gäste sind die Regisseurin unserer Spielzeiteröffnung Blues Brothers, Tanja Weidner, und der musikalische Leiter dieser Produktion, Jürgen Knautz. Wie geht's euch beiden und wovon halten wir euch gerade ab?
Ich könnte natürlich jetzt immer sagen von Bürotätigkeiten, weil wenn ich am Regie führen bin, dann heißt es morgens und abends proben und nachmittags ist dann intendieren angesagt. Aber tatsächlich ist das langweilig, wenn man das immer wieder erzählt. Eine Sache, die wir, glaube ich, gemacht hätten, Jürgen, wenn wir jetzt nicht im Radio wären, uns die Radionummer für Blues Brothers, für unser Stück zusammen zu setzen. Es gibt nämlich ein Radioprogramm im Bluesmobil von Elwood und Jake Blues. Und das ist eine kleine Überraschung, wollen wir nicht zu viel verraten. Aber wir machen auch Radio, das könnt nicht nur ihr, das machen wir auch auf der Bühne.
Ja, also mir geht's gut, bis auf die Tatsache, dass ich im Moment jeden Morgen viel zu früh mit einem Blues Brothers Song im Kopf wach werde. Aber das ist Berufsrisiko. Es ist eine inspirierende Probenarbeit mit netten Menschen. Ja, und wovon haltet ihr mich ab? Ich davon natürlich, von unserem speziellen Radioprogramm, aber auch von meinem Unterricht. Ich bin ja auch nebenbei noch Lehrer an der Westfälischen Schule für Musik und musste ein paar Stunden umlegen, wie man so sagt, für diesen Termin. Aber das war es mir wert.
Herzlichen Dank dafür.
Ja, danke, dass du es gemacht hast. Tanja, ich weiß, wir haben da in der letzten Welle auch schon drüber gesprochen, aber die neue Spielzeit wird ja eröffnet mit Blues Brothers. Warum genau dieser Auftakt?
Ja, warum nicht? Ja, außerdem ist es ja schön, das nochmal zu erzählen. Wer weiß, wer alles dabei war bei der letzten Welle WBT. Also, wir haben uns ja gemeinsam, Laura, da warst du ja auch beteiligt.
Da war ich auch beteiligt, gib's zu.
Haben uns ja überlegt, was ist denn gerade so Phase in unserer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft, und sind auf viele Stücke gekommen, die auch so ein bisschen, ich sag mal schon, den Blues in sich tragen, aber noch nicht unbedingt musikalisch. weil das auch so ein Lebensgefühl ist, was viele, glaube ich, gerade teilen, wenn man sich so die Weltlage, die Weltlage anschaut oder die Klimakrise, die wir jetzt am Wochenende wieder auch live erlebt haben. Da kann man schon den Blues kriegen. Und dann kam irgendwie, ich weiß auch nicht, die Idee aus dem Himmel geflogen, da gibt es doch noch so ein Stück, was einfach auch Laune macht, weil wir wollen ja die Leute nicht nur traurig machen, wir sagen, wir haben alle den Blues, kommt zu uns, wir sind gemeinsam traurig, sondern es gibt mit der Musik Richtung Blues natürlich die Möglichkeit auch zu hoffen und die Fröhlichkeit wieder zu bekommen. Werden wir sehen, Jürgen, ne? Ob das funktioniert. Aber deswegen müssen wir natürlich damit starten.
Jürgen, du bist Musiker, Komponist und Arrangeur für Film, Hörfunk und Fernsehen. Am WBT warst du zuletzt 2022 in Black Rider in der Band und als musikalischer Leiter im Seinsatz. Was ging dir durch den Kopf, als Tanja dich für diese Produktion angefragt hat?
Hui, eine Menge. Also zunächst zu Black Rider, das war ja eine große Open-Air-Produktion und wirklich eine der schönsten und spannendsten Produktionen, die ich in meinem langen Leben als Theatermusiker auch schon erleben durfte. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dass man intern am WBT in dem relativ kleinen Haus, auf der relativ kleinen Bühne, Musical ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine musikalische Produktion mit so viel Musik und so aufwendiger Musik auch realisieren kann. Deswegen ging mir das auch gleich durch den Kopf. Wie können wir das realisieren? Und da habe ich mit Tanja zusammen, glaube ich, ein ganz gutes Konzept gefunden, was ich vielleicht später noch erklären werde. Ja. Außerdem habe ich mich natürlich tierisch gefreut, mit euch und mit Tanja wieder zusammenzuarbeiten und diese tolle Musik, auch da werden wir später ja noch drüber reden, die ich wirklich feiere, performen zu können.
Ich glaube, man muss einfach wissen, dass Blues Brothers auf der WBT-Bühne eigentlich gar nicht geht. Und da fliegen einem die Ohren weg. Kleines Haus, kleines Ensemble. Wie machen die das um Gottes Willen? Und Jürgen ist derjenige, der es möglich macht. Und ich bin ganz gespannt auf die Endproben, aber ich glaube, es wird einfach cool.
Das glaube ich auch.
Jürgen, du hast gerade schon gesagt, dass du den Blues feierst und auch den Soul. Kannst du uns ein bisschen in die Geschichte des Blues mitnehmen? Wo kommt er her? Was macht ihn aus?
Ja, gut. Also ich möchte jetzt nicht zurückgehen bis auf die Baumwollfelder, wo er klischeemäßig entstanden ist, aber was natürlich historisch richtig ist. Aber der Blues hat eben unglaublich viel an musikalischen Stilistiken beeinflusst. Und das ist das, was mir wichtig ist und was, glaube ich, auch den Produzenten des Blues Brothers Filmes irgendwie wichtig war, weil da geht es eben halt auch viel, wie du schon sagtest, um Soulmusik. Der Blues hat aber auch die englische Rockszene beeinflusst. Also es gäbe nicht die Rolling Stones, es gäbe auch nicht die Beatles, es gäbe auch nicht Deep Purple, wenn es Bluesmusik nicht gegeben hätte. Die europäischen und britischen Musiker den Blues wieder zurückgebracht hätten in die USA und da wieder populär gemacht hätten. Das sind alles so die Dinge, die mich sehr beschäftigen, wenn ich mich mit dem Stück Blues Brothers auseinandersetze.
Also kann man sagen, dass der Blues die Grundmusikrichtung für viele andere darauffolgende Musikstile ist?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es gibt Funk, es gibt Soul, es gibt Gospel, es gibt Rhythm and Blues, es gibt Rock'n'Roll. Alles fußt auf dem Blues und vieles ist auch jenseits von dem Klischee, der Blues ist immer Melancholie und immer Traurigkeit. Der Blues ist auch viel Party und Freude. Das ist halt immer so ein Balanceakt zwischen diesen Polen. So.
Es fußt auf dem Blues, das muss ich mir notieren für die Werbung.
Was ein Reim, ne? Ja. Kostet extra.
Okay.
Und in der bist du, Jürgen, ja mit Band auf der Bühne. Wer ist denn diese Band? Aus wem besteht sie und welche Instrumente sind denn da zu hören und zu sehen?
Ja, da wird einiges zu hören sein, wie wir ja gerade schon angedeutet haben. Wir sind ein Trio auf der Bühne, bestehend aus meinen fantastischen Kollegen Witold Groß und Gerion Hohmann. Beide waren auch schon beim Black Rider beteiligt. Wir werden auch ein versiertes Ensemble, Schauspielensemble haben, was auch mit Instrumenten Dinge zu hören bringt. Wird auch ganz spannend. Aber um diesen ja doch legendären Sound der Blues Brothers Band in dem kleinen Haus irgendwie darstellen zu können, ohne die Hütte abzureißen, haben wir uns für ein Konzept entschieden, dass wir die Bläser und die Keyboards von Hand, betone ich, und nicht von irgendwelchen KIs oder anderen Geräten eingespielt haben, also quasi vorproduziert haben in meinem Studio. Und dazu spielen wir. Dazu spielen wir live. Der Druck kommt vom Schlagzeug. Die Inspiration, das Timbre kommt vom Saxophon. Und das Zusammenhaltende kommt vom Bass und von der Gitarre.
Der Druck kommt vom Schlagzeug.
Ja, das macht eine Menge aus. Yeah.
Du bist ganz charmant, Jürgen, wie du gerade versierte Ensemble-MusikerInnen quasi eingeführt hast. Also um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist es ja so, es gibt eine Szene, in der tauschen wir einmal die Rollen. Die Musiker werden zu Schauspielern und das Ensemble wird auf einmal zur Band. Und wie gesagt, sehr nett, dass du versiert sagst. Also, wir werden sehen, wie viel Humor in dieser Szene steckt.
Ja, und Jürgen, wie ist das denn dann für euch, wenn ihr dann auch als Schauspieler auf der Bühne steht?
Ja, das Thema hatten wir ja umgedreht gerade.
Ja, ja, genau.
Das ist natürlich genauso. Das ist für uns natürlich viel spannender und viel ungewohnter. Und wir sind natürlich auch viel aufgeregter, als wenn wir Instrumente in der Hand halten und uns dahinter verstecken können. Sondern dann steht man da auf einmal und muss Text präsentieren und sich dazu möglichst auch noch bewegen und Emotionen anders übermitteln als mit Tönen.
Ja, die Blues Brothers, schwarze Anzüge, schwarze Sonnenbrillen und diese Hüte. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht schon mal zumindest diese Kombination gesehen hat. Der Film ist Kult von 1980. Tanja, warum funktioniert diese Geschichte noch heute, fast 50 Jahre später?
Ja, man denkt so, das ist so 80er, ne? Das ist ein bisschen oll. Also ich weiß auch noch, es gab so eine Phase, da war ich glaube ich noch Regieassistentin, da wurde es auch relativ häufig gemacht an großen Stadttheatern mit großen Ensembles. Und man dachte so, ja, es ist auch ein bisschen irgendwie ausgelutscht, ne? Irgendwie jeder hat es schon mal gemacht. Und es gibt wieder so ein Revival, habe ich so den Eindruck. Das haben tatsächlich relativ viele Kollegen und Kolleginnen auch gemacht in den letzten Jahren schon. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir an das Lebensgefühl der 80er Jahre plötzlich wieder andocken können. Und das ist immer wieder eine Überraschung, in welchen Spiralen wir uns durch die Geschichte bewegen. Aber wenn man einmal zurückdenkt, ne, 1980, als der Film rauskam, mitten im Kalten Krieg, Stationierung der Pershing-Raketen. Das Wolfgang-Borchert-Theater wurde Wolfgang-Borchert-Theater genannt, weil wir plötzlich Friedenstheater sein wollten. Es gab einige Probleme, die Neonazis wurden plötzlich wieder stärker in den 80ern. Also das sind alles so, das kommt ja auch im Film vor, auch bei uns auf der Bühne. Das sind so Schwierigkeiten in einer Gesellschaft. Das ist die amerikanische Gesellschaft, die US-amerikanische Gesellschaft, aber wir kennen das ganz gut heute wieder. Ich glaube, da tut es einfach auch gut, sich an diesen Film zu erinnern, ihn immer wieder zu gucken und zu sehen, es gibt eine Alternative. Vielleicht landen wir am Ende auch alle im Knast. I don't know. es ist gut, dran zu bleiben und eben nicht aufzugeben. Und ich glaube, dieses Lebensgefühl mit diesen schwarzen Anzügen, mit diesen Uniformen quasi der Blues Brothers, das tut einfach gut, zu einer anderen Gemeinschaft dazu zu gehören, die den Frieden will.
Gerade heute hat mir unser Azubi auch noch mitgeteilt, Mitte 20, Blues Brothers ist einer seiner Lieblingsfilme.
Ach gut. Ja, super.
Aber warum meint ihr, die Frage ist jetzt an euch beide, denn dass der Film so zu einem Kult geworden ist? Wegen des Gemeinschaftsgefühls, wegen der Identifikationsmöglichkeit oder?
Ich glaube, also so meine schauspielerische Sicht, wenn ich auch den Film angucke, quasi die Dramaturgie des Films, da gibt es natürlich immer mehrere Gründe dafür. So eine alleine würde nicht reichen, aber es ist einmal, ich glaube tatsächlich diese Uniformierung, man kann relativ schnell irgendwie andocken, es ist einfach wirklich geile Musik, also da kann sicherlich Jürgen auch noch mehr dazu sagen, aber ich glaube, ein Grund ist auch, dass es so was ganz Persönliches war. Also Dan Aykroyd und John Belushi, die beiden Blues Brothers, die Original Blues Brothers, die haben das halt so aus dem Bauch heraus gemacht. Und Dan Aykroyd hat ein unglaublich langes Drehbuch geschrieben und alle waren irgendwie so Feuer und Flamme. Es gibt viele Stars, die ja gesagt haben, weil sie gerade einen Gig brauchten und plötzlich ist der Film voller Cameo-Auftritten bis hin zu Twiggy. Und außerdem gibt es, glaube ich, auch noch einen Grund, und das ist der frühe Tod von John Belushi. Also das ist so ein bisschen das James Dean-Phänomen, glaube ich. Ist ja, glaube ich, 82 bereits an quasi einer Überdosis seiner Drogen gestorben. Und ja, und das führt natürlich dazu, dass man auch nicht so richtig loslassen kann. Man sieht halt nicht, wie John Belushi alt und grau geworden ist. Sondern er lebt immer noch weiter in diesem Film. Und ja, da müssen wir jetzt bestimmt auch die nächsten 100 Jahre noch, oder dürfen wir die nächsten 100 Jahre mit glücklich sein.
Hast du auch eine Theorie?
Ja.
Aus musikalischer Sicht?
Ja, genau. Ich darf ja sagen, dass ich den, und auch aus Generationensicht, weil ich habe den Film 1980 gesehen, als er in die Kinos kam, werde ich nie vergessen, in einem Amsterdamer Kino. Und der hat mich ziemlich umgehauen. Aus musikalischer Sicht und musikhistorischer Sicht ist es ja so, dass der genau in so eine Bresche schlug zwischen, naja, so der Punk-Phase und der New Wave-Phase. Also da waren ganz andere Dinge eigentlich angesagt. Entweder brachiale Punkmusik oder Synthesizer geprägte New Wave-Musik. Und da kam auf einmal wieder authentischer, handgemachter Blues. Und die Liebhaberei der beiden Protagonisten, die Tanja gerade ansprach, die ist einfach total überzeugend. Also die haben beide ein enzyklopädisches Wissen über diese Musik und das vermittelt sich auch in diesem Film. Und die haben es geschafft, neben den vielen Stars, also eigentlich führende Figuren der Blues- und Soul-Szene, auch eine fantastische Band zusammenzustellen. Also wirklich für uns Musiker eine Offenbarung. Und das haben wir, das sehe ich auch heute noch so. Also diese Band ist ganz schwer zu kopieren, obwohl wir das ja versuchen. Und hat mich damals auch wirklich beeindruckt.
Es gibt vielleicht noch einen Gedanken, weil wir denken an den Film, ist ein Kultfilm und wir müssen den irgendwie toll finden. Ich finde die Dramaturgie des Films aber ganz schön herausfordernd. Also ich finde selber persönlich, der hat auch ordentlich Längen.
Ja.
es ist auch ein bisschen konstruiert, diese Geschichte, das merkt man schon. Ich glaube, da ist es auch wichtig auf der Bühne so ein bisschen, alle wollen den Film sehen, das ist ja auch die Basis, aber da kann man ein bisschen raffen in manchen Punkten. Aber was ich total toll finde, ist dieses sich Ausmehren in der Ironie. Also wenn dann irgendwie über 5 Minuten gefühlt das Bluesmobil über eine Brücke schwebt und durch den Himmel oder dieser Pinto, dieses Auto irgendwie aus dem Himmel fällt und die Szene dauert auch erstmal 10 Minuten, das ist in der Übertreibung einfach großartig. Ist natürlich total unrealistisch, aber ich finde, das ist so ein Geist des Films, so komplett zu übertreiben und sich auch dem der Realität so ein bisschen zu verweigern. Und das wiederum ist natürlich auch wieder toll.
Ja, so ein bisschen nach dem Motto, wenn wir jetzt einen Film aus den Blues Brothers machen, dann aber so einen richtigen.
So 4 Stunden.
Ja, genau. Du hast gerade von Offenbarungen gesprochen, Jürgen. Ja. Habt ihr denn einen Lieblingssong im Stück, im Film?
Meiner ist She Called the Katie, weil ich den irgendwie von der Melodie und vom Groove her ganz toll finde, weil ich finde, dass die Band den fantastisch spielt, dass Belushi den fantastisch singt. Und auch die Tatsache spielt auch eine Rolle, dass ich lange nicht verstanden habe, was dieser Titel eigentlich soll. Aber dann habe ich verstanden, dass es bei Katie um die Kansas-Texas Railroad geht und damit um eine Zuglinie. Das habe ich dachte immer, wer ist Katie?
Warum weiß sie sagen?
Und es ist ja auch der Lieblingssong von John Belushi gewesen.
Ja.
Ja, das wusste ich nicht. Genau, aber ja. She Called the Katie, das hast du mir erklärt. Da dachte ich auch so, ja. Wow, weil es gibt ja irgendwie in den ganzen Blues-Songs manchmal auch so versteckte Informationen, die man noch herausfinden kann. Mein Lieblingssong ist immer der, den wir gerade auf der Probe machen. Ja. Also ich werde immer wieder gefangen. Heute ist es Minnie the Moocher gewesen, aber ich finde auch Old Landmark, unsere Gospel-Nummer, mit Katharina Hannapel ganz großartig. Und also ich könnte jetzt alle Songs aufzählen, aber das ist wirklich immer, wenn ich in der Probe sitze, ist genau der Song, den wir machen, mein Lieblingssong.
Hast du einen, Flo?
She Called the Katie tatsächlich, finde ich ganz toll. Ja, bin ich auch ganz bei dir. Ja, würde ich jetzt spontan auch mich reinklinken. Everybody does. Need somebody auch. Ja. Die sind wirklich alle großartig.
Nee, es gibt keine schlechten Songs in diesem Stück. Nee.
Mein Favorit ist Gimme Some Loving, ehrlich gesagt. Den fand ich immer am tollsten.
Interessanterweise bin ich da eine englische Spencer Davis Group.
Ja,
also das ist kein authentischer Blues, sondern das ist eine englische Popband der 60er Jahre.
Ja, da habe ich sie nämlich auch her, weil in irgendeinem Film lief der immer bei einer Verfolgungsjagd.
Weil der Herzöffner ist, sag mir Quando.
Natürlich.
Warum, das müssen Sie selber gucken. Aretha Franklin hat ja im Film und auch in der Fortsetzung selbst mitgespielt und auch diverse andere Stars.
Ihr habt ja gerade schon Twiggy genannt. Nennt doch noch mal mehr.
Ja, also das ist schon irre. Also für die damalige Zeit war das wirklich irre, weil wir reden von dem Godfather of Funk, James Brown, der im Stück eine Spiritual-Nummer singt, was ja auch in Gospel-Nummer, was ja auch interessant ist. Wir reden von der Queen of Soul, Aretha Franklin. Und wir reden von dem Erfinder der Soul-Musik eigentlich, nämlich Ray Charles. Und wir reden noch, den haben wir jetzt nicht im Stück, aber der kommt im Film vor, von John Lee Hooker, der eigentlich so eine Urfigur des Chicago Blues ist. Und ja, das sind wirklich alles Helden und Heldinnen der Blues-Szene, mehr als stilprägend, also die wirklich ganze Genres ins Leben gerufen haben und die laufen da auf. Cab Calloway, Swing-Legende, fantastisch.
Und ich glaube, die Band selber hatte doch auch einige Mitglieder, die eigentlich in der Szene total berühmt sind.
Ja,
ne?
Ja, es gab in der Zeit, also es gab in Chicago, in Detroit und auch an der Westküste gab es eben halt immer so kleine so Studios und die anders als heute, heute macht das ja alles die künstliche Intelligenz, wo Musiker ihr Leben quasi in Studios verbracht haben und einen Hit nach dem anderen produziert haben. Und die damals gar nicht so prominent waren, die in dieser Zeit, in den 80ern, tatsächlich so ein bisschen auf dem Präsentierteller gezeigt wurden, weil man da verstanden hat, wer hat diese tolle Musik eigentlich alle eingespielt. Und die haben sie halt engagiert. Und die sind nicht Stars unbedingt als Musiker, sondern sogenannte Musicians. Also eigentlich wissen nur Eingeweihte, was für tolle Musiker das sind.
Man denkt so während des Films, ja, die machen da alle mit, weil sie halt Bock dazu haben.
Das ist natürlich,
auch. Der Vibe so mitschwingt, das finde ich ganz toll.
Ja, es ist natürlich klar, wenn man hört, okay, Ray ist auch dabei, dann muss ich aber auch dabei sein.
Genau.
Oder so. Das finde ich auch total spannend, wie dann so ein Sog, glaube ich, entstanden ist. Und ich finde auch die Geschichte total toll, dass natürlich auch wichtig war, mit diesen Diven ein bisschen umzugehen, weil Cab Calloway, bei uns natürlich gespielt von Meinhard Zanger, wohl am Set eine ziemliche Diva gewesen sein soll und eigentlich gar nicht in diesem weißen Frack auftreten sollte, rein dramaturgisch, aber dann sagte er, es ist einfach sein Kostüm und er muss unbedingt in diesem Frack auftreten und hat es dann auch gemacht und das wird so ganz traumhaft abgesetzt irgendwie, diese Nummer. Das ist halt spannend, wie dann auch so ein Film entsteht mit diesen Berühmtheiten.
Wir haben ja gerade schon über diverse Szenen gesprochen, wo Autos durch die Lüfte fliegen. Bei diesem Filmdreh wurden ja bekanntermaßen so viele Autos geschrottet, wie, glaube ich, davor nicht und danach
130.
130 und danach auch nicht mehr. Muss sich das Publikum denn auf Autos auf der Bühne einstellen? Also ich meine, das ist jetzt bei dir, Tanja, nichts so Ungewöhnliches, dass da ein Auto steht.
Ich habe ja kurz drüber nachgedacht, ob das achtsam morden Auto auf die Bühne kommt. Weil die erste Frage, die immer kommt, wenn wir sagen, wir machen Blues Brothers, oder wenn ich sage, ne, das ist Spitzhatteröffnung, ja, wie macht ihr das denn mit dem Bluesmobil? So, weil das natürlich für so ein Roadmovie auch dazugehört. Aber wir haben im Theater durchaus andere Möglichkeiten. ich erinnere nur an Chick, das war ja auch ein Roadmovie im Auto. Im Lada Niva. Also da, man kann sich im Theater auch ein bisschen was vorstellen, aber wie das genau funktioniert, das verraten wir natürlich noch nicht.
Ein bisschen was, ein Special Effekt oder eine andere Überraschung? Nein? Nichts?
Naja, also das ist ja nun mal ein Knaller. Also sowohl der Film als auch natürlich unser Abend im Wolfgang Borcher Theater und dementsprechend fahren wir alles auf, was es gibt. Pyro-Effekte und Sounds und Bing-Bongs und keine Ahnung was. Und natürlich auch die Band, das ist ja schon ordentlich was. Nein, wir brauchen das aber auch, weil es einen Running Gag gibt. Wer den Film gesehen hat, wird es wissen. Ansonsten verraten wir es natürlich noch nicht, was dahinter steckt. Aber die Blues Brothers sind eigentlich den ganzen Film über verfolgt von einer Person, die es ständig auf sie anlegt. Und,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut. Und letztendlich ist das Ziel, das Wolfgang Borcher Theater oder unsere Bühne einmal zum Einsturz zu bringen. Und dementsprechend Genau, fangen wir da schon an, wo wir eigentlich landen müssen, nämlich auf dem Schrottplatz. Nach dem Wasserschaden im Foyer haben wir gesagt, jetzt ist auch egal, bringen wir alles zum Einstürzen und zertrümmern einfach mal. Nein, aber das, also vom Konzept her, was das Bühnenbild angeht, es gibt kein Auto auf der Bühne, aber ganz viele andere Dinge, die es sein können. Das Ganze wird aber in einer Situation, also ja, in einer Bühnensituation sein, die nicht auf Glamour es anlegt, auf die Show, sondern auf den Schmutz und die Hinterhöfe von Chicago.
Die Show hat ja auch Bühnen- und Kostümbildner Tom Grashoff mit Putsch schon inszeniert, nicht, aber das Bühnenbild und das Kostümbild dazu gemacht. Deswegen jetzt geht er quasi in die andere Richtung mit dir zusammen.
Genau, es ist immer so die Frage, wenn man eine Show macht und das im Wolfgang-Borchert-Theater, gibt es eine Showtreppe? Es gibt nicht wirklich eine Showtreppe, aber es gibt verschiedene Ebenen und zwar so hoch, dass wir es nicht unten auf der Probebühne im Keller in diesen Breitengraden jetzt so heißen, aber doch in schönen kühlen Keller proben können. Das wird auch nochmal spannend bei den Bühnenproben, wenn wir unser großes Podest dazu bekommen, das sich bewegen kann.
Bühnenproben. Sieben Schauspielerinnen und drei Musiker auf der Bühne. Das ist ein ziemlich großes Ensemble fürs Wolfgang-Borchert-Theater. Wie erlebt ihr denn die Probenarbeit? Schweigen.
Jürgen darf zuerst.
Ja, extrem spannend. Im Moment ist es nur noch so, dass wir noch nicht mit der vollen Tontechnik proben können, was dem Ganzen irgendwie nochmal mehr Glanz, aber auch mehr, ich will nicht sagen Probleme, aber Know-how irgendwie halt abverlangt. So.
Mehr Herausforderungen,
genau. Und das wäre toll. Also wir haben eine laute Band auf der Bühne, die wird nicht so leise sein, muss ja auch mal rocken, ne? Und wir wollen ja die Hütte auch abbrechen. aber wir wollen ja auch die Stimmen noch hören. Und deswegen geistern auch solche Dinge durch meinen Kopf und ich freue mich über jeden Moment, wo wir auf der Bühne sind und solche Dinge ausprobieren können.
Es war sehr lustig, als ich dir erzählte, Jürgen. Ja, und dann haben wir quasi am letzten Freitag nochmal einen Ablauf unten auf der Probebühne mit der Band und du guckst dich an und so, nee, das geht gar nicht.
Ja, die Probebühne, wenn da die Band dann, da reißt die dann wirklich die Decke ein, wenn die Band dann da ist. Und dann
mit Hörschaden in die Sommerferien.
Die armen Darsteller gar nicht mehr hören.
Nee. Anyway, wir haben, ich würde mal sagen, so ein kreatives und auch durchaus funktionales Chaos. Gerade weil wir ja nicht nur musikalische Proben haben und szenische Proben und das auch noch in einem Bühnenbild, was wir eigentlich gar nicht aufbauen können unten auf der Probebühne. Wir müssen uns viel vorstellen, sondern es gibt ja auch noch choreografische Proben. Und da zusammenzukommen, wir können das nicht alles nacheinander proben. Das ist halt so ein bisschen auch die Krux, aber ich glaube, das ist auch bei anderen musikalischen Produktionen im Schauspiel der Fall. Man braucht ein bisschen eine musikalische Basis, um schon zu wissen, wie die Szene läuft. Man kann aber auch nicht erst musikalisch alles zu Ende proben, weil das hat ja auch wieder Auswirkungen auf die Songs, wenn man weiß, was man da eigentlich macht. Und dazu muss man auch noch tanzen, dann kann man nicht mehr atmen, Jürgen. Das wird auch noch ein kleines Problem, weil wir ja keinen Musical-Tanz Ensemble noch dazu haben. Das machen ja quasi alle auf der Bühne.
Alles. Wieso? Ich muss doch gar nicht so viel tanzen.
Ja, warts ab.
Oh, wenn du wüsstest.
Aber es sind alle dabei und ich muss auch wirklich sagen, es macht einfach große Freude. Am Ende einer sehr langen Spielzeit, ne, wir haben ja die Ferien jetzt auch noch relativ spät im Juli, wenn wir alle auch schon auf dem Zahnfleisch gehen, uns auf den Sommer freuen, wenn es dann nochmal ganz beschwingt in musikalische Proben geht und in choreografische Proben. Das ist irgendwie auch ein Geschenk, das wir, glaube ich, alle vom Theater an sich bekommen und von der Musik. Und was natürlich auch was ganz Besonderes ist, wir haben uns alle nochmal umgetauft. Ich habe es ja am Anfang schon so reingerufen. Es gibt Mighty George, der neben mir sitzt, aber es gibt auch Funky Flo. Und es gibt
Roadie Rider
Ritter Laura, Easy Ivory für Ivana Langmeier und. Also wir haben alle Blues-Namen. Sweet Alabama. Genau, für Herrn Hallama in der Technik. Das macht irgendwie auch Freude. Also wir setzen uns eben auch selber ein und bekommen als Geschenk dann noch vom Bluesgott einen Bluesnamen. Und vielleicht kann ja auch jeder das Stück sehen und sich dann selber noch einen Bluesnamen geben.
Da wäre mir auch ein Gästebuch, da kann man sich danach eintragen.
Ja, sehr gut.
Mir fällt gerade noch was ein aus der Klugscheißer-Abteilung. Darf ich noch was loswerden kurz? Weil wir sprachen ja über Black Rider auch. Mhm. Und wir haben heute Sweet Home Chicago geprobt. Und Sweet Home Chicago ist von Robert Johnson komponiert. Und der wiederum ist berühmt für den Crossroads-Mythos, dass er nämlich seine Seele verkauft hat an den Teufel, um musikalischen Erfolg zu haben. Und dieser Crossroads-Mythos wird auch in Black Rider thematisiert.
Da schließt sich ein Kreis.
Ja, genial.
Na Tanja, da wollen wir hoffen, dass du deine Seele nicht verkaufen musst.
Habe ich doch schon längst.
Daher kommt's.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Danke, dass ihr beiden hier wart.
Ja.
Es war mir eine Ehre.
Eine große Freude.
Schön. Wir haben gerade schon viel über Blues Brothers gesprochen, unsere Spielzeitöffnung 26/27.
Die Premieren sind am 12. und 13. September und die Previews, mit denen ihr unsere Endproben gucken könnt, am 9. und 10. um jeweils 19 Uhr.
Ja, die sind jetzt ganz neu. Es ist eine kleine Reaktion auf die vielen Wünsche der ZuschauerInnen, dass sie einmal näher am Probenprozess dabei sein wollen. Und das sind exklusive Einblicke, die es genau um 19 Uhr gibt und dann quasi in unsere Endproben ihr damit reingucken könnt. Blues Brothers gibt dann den Startschuss für unsere neue Spielzeit, aber vorab gibt es im Juli noch einige Termine dieser Spielzeit, die ihr nicht verpassen solltet.
Für Kurzentschlossene gibt es am morgigen Sonntag gleich zwei Termine. Um 11 Uhr ist das Politische Café mit Politikwissenschaftler Norbert Kersting und seinem Gast Dietrich Schulze-Mameling. Und es geht um ein brisantes Thema, gerade bei dieser Fußball-WM. Fußball und Sportswashing.
Und abends gibt es eine Eskalation im Lehrerzimmer. Um 18 Uhr spielen wir Eingeschlossene Gesellschaft und mit der 88. Vorstellung spielen wir die ehemalige Uraufführung auch ab.
Nächste Woche spielen wir Henrik Ibsens Gespenster, was erst im März Premiere hatte. Am Dienstag und Mittwoch kommt der junge Künstler Oswald aus Paris in seine Heimat Norwegen zurück und erfährt dort Familiengeheimnisse, die vielleicht besser verborgen hätten bleiben sollen. In der Videoästhetik von Björn Gabriel und Jan van Putten bekommt der Klassiker von Henrik Ibsen eine ganz andere Tiefe.
Am Donnerstag, den 9. Juli, ist es Zeit für einen anderen Klassiker, Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Die WN titelte ein Berserker für Gerechtigkeit und lobte das spektakuläre, wuchtige Monodrama.
Unser neuer druckfrischer Spielplan ist schon da, zum Mitnehmen bei uns im Haus oder als Download auf unserer Webseite.
Da findet ihr auch alle Infos zu den Premieren, Terminen und natürlich auch zu unseren beliebten Repertoirestücken.
Unsere Spielzeitpause geht vom 20. Juli bis zum 2. September. Ab dann sind wir auch wieder an der Theaterkasse für Sie da.
Am 1. August kommt die nächste Welle WBT wie immer um 20.04 Uhr. Das war die Juli-Ausgabe mit Laura Ritter.
Und Florian Bender.
Ein herzliches Dankeschön an Peter Henkenborg in der Technik.
Wir hören uns wieder zur nächsten Welle WBT.
Selbe Stelle.
Selbe Welle auf 95,4 Megahertz.